Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 9, die Verse 1 bis 7. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war, und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die vielen Lichterketten, Lichterbögen, Kerzen und dergleichen sind in diesen Tagen und Wochen wieder ein nicht wegzudenkendes Erkennungszeichen der Advents- und Weihnachtszeit. Es gehört einfach mit dazu und wir dürfen uns daran erfreuen und es genießen. In die Weihnachtszeit fällt auch das sogenannte Chanukka-Fest, das in Israel in Anlehnung an eine wundersame Begebenheit während der Makkabäerzeit gefeiert wird. Damals ging die Schreckensherrschaft des Antiochus Epiphanes voraus, eine total finstere Zeit, bevor dann doch wieder das Licht der Güte Gottes über seinem Volk aufging. Wenn man will, kann man in der Bedeutung dieses Festes eine symbolische Parallele zur Bedeutung des Weihnachtsfestes ziehen. Trotz des äußeren Lichtglanzes in diesen Tagen ist es stockdunkel in dieser Welt und in den Herzen unendlich vieler Menschen. Es fehlt ihnen das Entscheidende, nämlich das innere Licht, das nur durch den Geist Gottes, durch die Vergebung ihrer Sünden aufgrund des Erlösungswerkes Christi angezündet werden kann. Äußerlich blind zu sein, ist sicherlich eine ganz notvolle Sache. Doch innerlich blind zu sein, ohne das helle Licht des Evangeliums von der Gnade Gottes in Christus zu haben, ist das noch viel größere Unheil. Eine liebe Glaubensschwester erzählte mir einmal von ihrem blinden Vater. Er habe Folgendes gesagt: Gott hat mir mein äußeres Augenlicht genommen, um mir das Innere zu geben. In Waldbröl im Oberbergischen machte ich hin und wieder einen Besuch bei einem alten Mann, der fast ganz erblindet war, aber sein Herz war erfüllt mit dem hellen Licht des Wortes Gottes. In unserem Text wird uns die Geschichte von einem Mann erzählt, der von Geburt an blind war. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Unser Herr Jesus Christus hat diesen Mann geheilt. Doch das war nicht alles. Gott schenkte ihm auch geöffnete Augen für die Person des Messias. Er wurde innerlich sehend. Zunächst einmal hielt er unseren Herrn Jesus Christus für einen Propheten, das lesen wir in diesem Kapitel. Und dann kam es zu dieser wunderbaren Erkenntnis, Gott öffnete ihm die Augen dafür, dass der Herr Jesus Christus der Menschensohn war, also der Messias. Blindheit ist ein schreckliches Los. Ich denke, darüber sind wir uns alle einig. Es bedeutet ein Dasein in ständiger Dunkelheit. Das Los eines Blinden gehört sicherlich zu den schlimmsten Nöten in dieser Welt, in der es so viel Elend gibt. Im Alten Testament gibt es im dritten Buch Mose, Kapitel 19, eine besondere Schutzvorschrift für blinde und taube Menschen. Das ist ein Zeichen dafür, dass Gott mit ihnen besonders fürsorglich umgeht. Und dieser Mann, von dem wir hier lesen, hatte niemals etwas anderes kennengelernt. Er hatte nicht irgendwann einmal durch eine Krankheit oder durch einen tragischen Unglücksfall sein Augenlicht verloren, sondern er war blind geboren. Er war also von klein auf an die Dunkelheit gewöhnt. Er konnte nicht anders, als immer wieder seinen Weg durch die Hilfe anderer Menschen zu finden. Er kannte es gar nicht anders. Nun, dass er es von klein auf, von Geburt an nicht anders kannte, das war vielleicht für ihn auch eine gewisse Erleichterung. Er war halt daran gewöhnt. Auf der anderen Seite aber konnte er auch nicht von bestimmten Erinnerungen leben. Es gab für ihn kein Erinnerungsbild von einem lieben Menschen, einer schönen Landschaft, einer Blume oder dergleichen. Von Geburt an war es nur Nacht um ihn herum. Niemals war auch nur ein Lichtschimmer in seine Dunkelheit gedrungen. Schöne Erinnerungen gab es nicht für ihn. Er musste sich damit begnügen, von anderen zu hören, dass es viele schöne Dinge in dieser Welt gab. Wie oft mag er gedacht haben, wenn Gott mir doch nur meine Augen heilen würde und ich einmal sehen könnte, wie schön seine Schöpfung ist, wenn doch dieser Tag einmal kommen würde. Und tatsächlich, dieser Tag kam für ihn. Es kam der Tag, an dem schlagartig alles anders wurde, an dem die Werke Gottes an ihm offenbar wurden. Nun, wie es ist, wenn die Werke des Menschen offenbar werden, wenn der Mensch sich in seinem Hochmut verwirklicht, das zeigen uns die täglichen Nachrichten aus aller Welt. Und dabei handelt der Mensch durchaus nicht immer so böse, wie er im Lichte Gottes betrachtet, aufgrund des Sündenfalls ist, weil Gott das Unheil in dieser Welt immer noch in Schranken hält. Doch immer dann, wenn sich die Bosheit des Menschen in besonderer Weise offenbart in solchen Zeiten, wie wir es jetzt auch erleben in Kriegszeiten oder sonstigen Krisenzeiten, dann zeigt sich, dass der Mensch sich nach dem Sündenfall nicht verändert hat. Er ist immer noch derselbe rebellische, gottlose Mensch von Adam her. Alle Errungenschaften auf dem Gebiet der Medizin, der Technik und so weiter täuschen nicht darüber hinweg, dass der Mensch getrieben von Habsucht, Machtgier und allen anderen Formen von Egoismus immer noch zu den schlimmsten Taten fähig ist. Das eigene Herz ist davon nicht ausgeschlossen. Wie Luther sagt: Ich fürchte mich mehr vor meinem eigenen Herzen als vor dem Papst und allen seinen Kardinälen. Könnten wir das eigentlich so nachvollziehen, was Luther da gesagt hat? Ich fürchte mich mehr vor meinem eigenen Herzen als vor dem Papst und allen seinen Kardinälen. Vor dem Papst und seinen Kardinälen brauchen wir uns in unserer Zeit noch nicht zu fürchten, wohl vor ihren Irrtümern, aber ansonsten haben wir Ruhe vor ihnen. Anders war es damals, zur Zeit Luthers. Es gibt andere Dinge, andere Begebenheiten, andere Entwicklungen in unserer Zeit, die uns Angst machen können. Aber könnten wir da wirklich sagen, ich fürchte mich vor meinem eigenen Herzen mehr als vor allem anderen in dieser Welt? Ganz anders ist es, wenn die Werke Gottes offenbar werden. Dann dürfen wir einen Blick hineintun in sein Herz voller Liebe und Barmherzigkeit? Und wo offenbart sich diese Liebe klarer als im Werk der Erlösung am Kreuz auf Golgatha? Um Gott ins Herz zu sehen, musst du zum Kreuze gehen. Da stirbt für dich sein einzig Kind, verflucht für alle deine Sünd. Du musst zum Kreuze gehen, um Gott ins Herz zu sehen. Wir denken an dieses wunderbare Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 5. Gott aber beweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt also, als wir noch ganz bewusst in der Sünde lebten, in der Rebellion gegen Gott, mit all dem, was dazugehörte. Da hat Gott schon seinen Sohn für uns gegeben. Nicht erst, als wir Buße taten. Nicht erst, als wir zur Umkehr kamen, hat Gott angefangen, uns zu lieben, sondern zuvor, vor Grundlegung der Welt schon, galt einem jeden Einzelnen unter uns seine wunderbare und herrliche Liebe, die sich dann am Kreuz auf Golgatha in ganz heller und wunderbarer Weise geoffenbart hat. Dieses Erbarmen Gottes steht über alle Not des Menschen. Die Bibel spricht von der Menschenfreundlichkeit Gottes. Ist uns dieses Wort schon mal begegnet? Im Titusbrief lesen wir davon. Titus Kapitel 3, Vers 4 ist von der Menschenfreundlichkeit Gottes die Rede. Ja, heute geht man davon aus, dass wir Menschen Freunde der Menschen sind, ja. Aber was dabei herauskommt, das sehen wir ja. Gott ist der Einzige, der ein Menschenfreund ist. Der Einzige. Das wollen wir immer wieder dick unterstreichen. Dieses Wort in der Bibel, der Einzige. Er ist immer der Einzige. Und auch das Wort allein, was sich auf Gott und Christus bezieht, ist es wert, dass wir immer wieder das zumindest in unserem Herzen dick unterstreichen. Du bist allein der gute Hirte, ja. Ganz allein. Du bist es ganz allein, der uns geliebt hat und uns liebt, in dieser wunderbaren, herrlichen Gottesliebe. Er ist also der Menschenfreund. Jesus ist der Freund der Sünder und Zöllner. Ja, so nannten ihn, wer nannte ihn so? So nannten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten in ganz verächtlicher Weise. Er ist ein Freund der Sünder und Zöllner. Was ist das für eine Botschaft für jeden Einzelnen von uns, die wir hier zusammen sind heute Morgen? Er ist ein Freund der Sünder und Zöllner. Ganz wunderbar. Das haben wir den Pharisäern und Schriftgelehrten zu verdanken, ihr Lieben, ja? Die Frage, die die Jünger damals bewegte, lautete: Warum wurde dieser Mann blind geboren? Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Gibt es für sein Blindsein eine Erklärung? Ist es die Folge von schuldhaftem Verhalten der Eltern? Oder aber hat dieser Blinde vielleicht schon im Mutterleib gesündigt? Worin auch immer diese Meinung ihre Wurzeln hatte, auf jeden Fall wurde sie damals ernsthaft in Erwägung gezogen. Und Jesus verneint hier beides. Weder seine Eltern noch er selbst haben gesündigt, sondern Gott wollte hier seine Herrlichkeit offenbaren. Es bestand also kein Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit, wie zum Beispiel bei dem Gelähmten, zu dem Jesus dann sagte: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Da bestand offensichtlich ein Zusammenhang, nicht nur vom Sündenfall her, besteht immer ein Zusammenhang, ja, zwischen Sünde und Elend in dieser Welt, vom Sündenfall her. Aber es bestand kein konkreter Zusammenhang zwischen seiner Sünde hier und seiner Krankheit, im Unterschied zu dem Gelähmten. Bei Hiob war das auch der Fall. Und das war der Fehler, den die Freunde Hiobs in ihrer Theologie machten, dass sie sagten, dem Frommen geht es immer gut und den Gottlosen geht es schlecht. Ja, das ist durchaus nicht so. Gott stellte sich auf die Seite Hiobs, wenn er auch sein Werk noch an Hiob zu tun hatte. So dass Hiob dann schließlich sagte, ich lege meine Hand auf den Mund. Ja, und er hat sich wirklich auch vergriffen in seinen Worten Gott gegenüber. Ich lege meine Hand auf den Mund, ich tue Buße in Staub und Asche. Hiob musste tiefer geführt werden in die Erkenntnis der Selbstgerechtigkeit seines Wesens. Ansonsten führte er rein äußerlich ein tadelloses Leben. Und da lagen eben die Freunde Hiobs total daneben, als sie sagten, Hiob, du bist ein Sünder, du bist nicht nur ein Sünder von Natur aus, sondern du hast auch ganz konkret gesündigt und deshalb geht es dir jetzt so schlecht. Ja? Offensichtlich war das so bei diesem Gelähmten, aber hier auch bei diesem Blindgeborenen war das natürlich nicht der Fall. Gott wollte, um es noch einmal zu sagen, sich ganz einfach durch die Heilung an diesem Mann verherrlichen. Wir wissen nicht immer, um dieses Thema mal ganz kurz zu streifen, wir gehen nicht näher darauf ein, man könnte darüber intensiver reden, ja. Wir wissen nicht immer, warum Gott einem Menschen die eine oder andere Not schickt. Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Eins aber können wir grundsätzlich sagen, Gott will sich immer in der Not eines Menschen verherrlichen. Ob er nun diese Not beseitigt, oder aber ob er die nötige Kraft dazu schenkt, das Leid zu ertragen, zu erdulden und seine Hoffnung auch weiterhin auf den lebendigen Gott zu setzen. Und so kommt es nun im Leben dieses Mannes durch die Begegnung mit Jesus zu einer entscheidenden Wende. Es erfüllt sich an ihm das Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 35, 5. Wenn der Messias kommt, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Karl Heim, ein bekannter evangelischer Mann, schreibt dazu, wenn die Werke Gottes offenbar werden, dann räumt Gott, wie wir in unserer Geschichte sehen, mit einer einzigen Machttat alle Hindernisse, alle äußeren und inneren Lebenshemmungen aus dem Weg, denen wir Menschen machtlos gegenüberstanden. Es ist mir eindrücklich geblieben, als einmal bei einem Seesturm, den ich miterlebte, eine Meereswoge über das Hinterdeck unseres Schiffes schlug, wo eine Menge von Kisten, Warenballen, Säcken und Eisenteilen aufgestapelt lagen, die auch unsere stärksten Matrosen mit höchster Anstrengung nicht von der Stelle rücken konnten. Die eine mächtige Meereswoge fegte in einem Augenblick mit spielender Leichtigkeit das alles über Bord, etwa so wie eine ordnende Hand ein paar Spielsachen, die die Kinder auf dem Tisch liegen ließen, vom Tisch herunterstreift, um Ordnung zu schaffen. So ist es, wenn der allmächtige Gott handelt, soweit das Zitat von Karl Heim. So änderte sich also im Leben des Blinden alles schlagartig, von einem Moment zum anderen, wurde sein gesamtes Leben in eine ganz andere Bahn gelenkt, zur Ehre und Verherrlichung Gottes. In der alten Luther-Übersetzung finden wir im Psalm 77, Vers 11 ein Wort, das mir persönlich immer wieder eine große Glaubensstärkung gewesen ist. Ein großer Trost auch, die rechte Hand des Höchsten kann alles ändern. Alles, von einem Moment zum anderen. Du magst dich mit irgendwelchen Sachen herumquälen, aber die rechte Hand des Höchsten kann alles schlagartig von einem Moment zum anderen ändern. Es ist auch eine wunderbare Verheißung, die wir im Glauben in Anspruch nehmen dürfen, ja? Zur Ehre Gottes. Nachdem Jesus aus Speichel und Erde einen Brei gemacht hatte, strich er ihn auf die Augen des Blinden. So lesen wir hier. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und dann sprach er zu ihm, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt. Es erinnert an das, was Jesus zuvor sagt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Es geht also hier nicht nur um die Sendung des Blinden, sondern um seine persönliche Sendung vom Vater hier in diese Welt. Und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Art und Weise, wie Jesus ihn heilte, erinnert an die Erschaffung des ersten Menschen aus Erde. Jesus offenbart hier seine Schöpferherrlichkeit, indem er diesem Mann das Augenlicht schenkt. Dieser Mann konnte plötzlich sehen. Er sah zum ersten Mal in seinem Leben das Gesicht eines Menschen, die Gesichter seiner Eltern, seiner Nachbarn. Er sah die bunten Gewänder, die die Menschen trugen. Er sah sich selbst zum ersten Mal und staunte. Er sah die Häuser und Gärten Jerusalems. Ich denke, der Mann konnte sich nicht satt sehen. Jesus hatte ihn sehend gemacht, sodass er seine Umwelt mit seinen Augen wahrnehmen konnte. Ein großes Wunder war an seinem Leibe geschehen. Ein gewaltiges Wunder. Doch kurze Zeit später geschah ein noch viel größeres Wunder. Nachdem er von der jüdischen Obrigkeit ins Verhör genommen worden war und man ihn aus der Synagoge ausgestoßen hatte, weil er Jesus für einen Mann Gottes hielt, begegnete er Jesus erneut. Wir lesen das in den Versen 35 folgende. Es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist es, dass ich an ihn glaube? Zuvor dachte er, er sei ein Prophet, wohl ein Mann Gottes. Jetzt aber geht es um die Messianität Jesu. Er antwortete und sprach, Herr, wer ist es, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Die Augen seines Herzens wurden ihm geöffnet, und er erkannte, dass Jesus der Messias sei, das Licht der Welt, wie Jesus von sich selbst sagt. Es geschah genau das, was der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 6, so beschrieben hat. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Dieser Mann erkannte Gott im Angesicht Jesu Christi. Er trat aus der Dunkelheit seines verlorenen Zustandes in das rettende Licht Gottes und gehörte mit Sicherheit zu denen, die sich später über das Erlösungswerk Jesu am Kreuz und seine Auferstehung freuten, über die Vergebung seiner Sünden nach dem Reichtum der Gnade Gottes in Christus. Vergebung der Sünden. Ist das auch deine Freude täglich, dass du mit Gott in Ordnung bist durch das Blut Jesu? Umso tragischer ist es, dass wir es in unserem Bericht auch mit Menschen zu tun haben, denen das Werk Gottes an dem Blinden zum Gericht wurde. Es waren die Pharisäer. Sie setzten zunächst die Eltern des Mannes mit ihren Fragen unter Druck und versuchten dann aus dem Geheilten selbst herauszupressen, was sie gegen Jesus verwenden konnten. Es ging ihnen also gar nicht um eine objektive Klärung des Geschehens, sondern sie waren in ihrem Herzen bereits festgelegt. Das erinnert uns auch an den Prozess, den man unserem Herrn Jesus Christus dann später machte. Vor Pilatus. Man war schon festgelegt, dieser Mann muss sterben, ganz egal, wie das jetzt läuft in diesem Prozess. Dieser Mann muss sterben. So lesen wir hier in Vers 22 in unserer Geschichte, das sagten seine Eltern, nämlich Vers 31 noch dazu, Vers 21, aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm seine Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug. Lasst ihn für sich selbst reden. Das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt, die waren schon festgelegt. Ja? Ihre Entscheidung war schon getroffen worden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand ihn als den Christus bekenne, der solle aus der Synagoge ausgestoßen werden. Und das bedeutet nicht nur, dass er nicht mehr in den Synagogen Gottesdienst anwesend sein durfte, sondern er wurde von dem ganzen kultischen Leben der Juden ausgeschlossen. Das bedeutete das. Schrecklich. Sie verharrten, also diese Pharisäer verharrten in der Finsternis ihrer Habsucht, ihrer Ehrsucht, ihrer Machtgier, ihrer Eifersucht und ihrer tief verwurzelten Selbstgerechtigkeit. Sie hielten sich selbst für Leuchten der Frömmigkeit und waren doch blind für die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Und zu ihnen spricht Jesus nun folgende Worte. In den Versen 39 bis 41. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden, und die sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und fragten ihn, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Ganz interessante Worte hier, ne? Die Pharisäer waren nicht davon überzeugt, dass sie von Natur aus blind waren für die Herrlichkeit Gottes. Im Gegenteil, sie hielten sich selbst für sehend. Und der Herr Jesus sagt zu ihnen, dann bleibt eure Sünde. Ja? Eure Blindheit bleibt, eure Sünde bleibt. Aber in dem Augenblick, wo ihr sagen würdet, wir sind blind von Natur aus, wir haben keinen blassen Schimmer im Blick auf die Herrlichkeit Gottes, da wäre ihnen Vergebung zuteil geworden. Da hätte der Herr Jesus sie sehend gemacht für seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Nun, wie steht es mit uns selbst? Welch ein wunderbares Werk Gottes ist doch auch an uns geschehen, ihr Lieben, dass uns die Augen des Herzens für die Herrlichkeit des Sohnes Gottes geöffnet worden sind. Welch ein Wunder der Gnade Gottes. Wir sollten immer wieder darüber staunen und darüber nachdenken. Und vielleicht auch manchmal die Frage stellen, warum ausgerechnet ich? Ne? Herr Jesus, du bist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wie danke ich dir, dass du nicht an mir vorübergegangen bist. Ja? Dass du mich nicht nur gesucht, sondern auch gefunden hast, mich zur Umkehr gebracht hast, zur Buße gebracht hast. Zur Erkenntnis deiner wunderbaren Gnade. Welch ein Wunder. Warum hast du das eigentlich getan? Ich habe mir neulich diese Frage noch gestellt. Warum hast du mich erwählt? Warum? Einen Grund in mir selbst kann ich nicht finden. Und findet Gott auch nicht. Vor allen Dingen findet er diesen Grund nicht. Ich mag mir vielleicht hier und da noch etwas einbilden auf mein Wesen. Aber Gott hat einen klaren Blick und er weiß, da ist nichts Gutes an mir. Also was hat ihn bewegt? Nun, was hat ihn bewegt? Es ist sein Wille gewesen, sein Liebeswille. Es ist seine Wahl gewesen. Er selbst ist es gewesen. Aus sich heraus hat er gehandelt. Warum er an anderen vorbeigeht, ist ein Geheimnis, das wissen wir nicht, ja? Das wissen wir nicht. Aber dass er stehen geblieben ist, wie es so schön heißt in dem Propheten Hesekiel, als wir in unserem Blut lagen, verloren, elend, sündig, einem verkorksten Leben, das Gott nicht gefallen konnte. Er ist nicht vorübergegangen, er ist stehen geblieben und hat zu uns gesagt, du sollst leben. Das ist nicht wunderbar, ihr Lieben? Und wenn das der Fall ist, dass uns die Augen dafür geöffnet worden sind, dass wir die Herrlichkeit seiner Gnade geschaut haben, einmal grundsätzlich, wenn das geschehen ist, dann sehnen wir uns danach, dass uns ein immer klarerer Blick für die Herrlichkeit Gottes durch den Heiligen Geist geschenkt wird. Deshalb betet der Apostel Paulus für die Gemeinden, dass Gott ihnen gäbe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, um ihn zu erkennen. Geöffnete Augen des Herzens, das war sein Gebet. Schenke ihnen geöffnete Augen des Herzens für all den Reichtum der Gnade Gottes in Christus Jesus. Für diese wunderbare Gemeinschaft, die sie mit Gott haben dürfen. Das haben wir nötig. Sehen wir uns danach, ihr Lieben. Ist das die Sehnsucht oder denken wir, dass wir alles schon das normale Christenleben, das wir so führen, ja? Ist da noch eine Sehnsucht nach mehr? Sowohl ganz persönlich als auch im Blick auf unsere Gemeinde. Nicht, weil wir die Vorstellung hätten, das eine oder andere müsste noch anders werden, sondern weil wir den Maßstab Gottes von der Schrift anlegen. Und da können wir nicht anders, als zu sagen, Herr, offenbare deine Herrlichkeit. Lass uns deine Herrlichkeit schauen. Ganz neu, so wie es noch niemals in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Der Heilige Geist wirkt diese Sehnsucht. Und je besser wir Gott kennenlernen, desto kostbarer und unentbehrlicher wird er uns und desto seliger ist die Gemeinschaft mit ihm. Der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern, aber selig gemeint ist, glückselig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, was ihr seht, was ihr jetzt vor Augen habt, und eure Ohren, was ihr hört. Glückselig seid ihr. Und glückselig sind wir. Immer dann, wenn wir die Bibel aufschlagen und der Herr begegnet uns in seinem Wort, der Heilige Geist wirkt an unseren Herzen und überführt uns von unserer Sündhaftigkeit und nimmt uns an die Hand, führt uns nach Golgatha und zeigt uns die Herrlichkeit der Erlösung. Nicht nur, dass Gott einzelne Sünden aus unserem Leben vergeben hat, sondern er hat unsere sündige Natur mit ans Kreuz genommen. Und sein Leben ist nun unser Leben. Das ist das Leben, das Gott verherrlicht. Das gehört mir. Der Vater sagt zu seinem älteren Sohn, alles, was mein ist, ist dein. Greif doch zu. Alles, was mein ist, ist dein. Alles, was Christus gehört, ist dein, gehört dir. Greif zu, erfass es im Glauben. Je mehr das geschieht, desto besser sind wir auch durch sein Wort gerüstet in der Auseinandersetzung mit dem antichristlichen Geist unserer Zeit. Ein bisschen was haben wir heute Morgen schon davon gehört. Als der Prophet Daniel prophezeite, dass zur Zeit der Makkabäer unter der Schreckensherrschaft des Königs Antiochus Epiphanes das tägliche Brandopfer, das wichtigste Opfer im Alten Testament, das Brandopfer, das muss man immer wieder betonen, das Brandopfer, das wichtigste Opfer im Alten Testament, abgeschafft würde, als er das prophetisch sah, Daniel. Und viele zum Abfall vom wahren Gottesdienst gebracht würden, da fügte er hinzu, aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen, das heißt, sie werden festbleiben und danach handeln. In unserer finsteren Zeit, in der man in unserer Gesellschaft das helle Licht des Evangeliums durch das humanistische Irrlicht des menschlichen Geistes und die Irrlichter antichristlicher Religionen ersetzen will, gibt es keinen besseren Schutz als die tiefe Gemeinschaft mit dem gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn Jesus Christus, der von sich sagte, ich bin das Licht der Welt. Und so wollen wir, ihr Lieben, solange wir noch Zeit haben, mit dazu beitragen, dass noch manchem unserer Zeitgenossen die Augen für Jesus geöffnet werden. Wie sagt der Herr Jesus hier? Denn es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Auf diesem Weg sind wir. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Da heißt es, wer böse ist, sei fernerhin böse. Wer gut ist, gottesfürchtig ist, sei fernerhin gottesfürchtig. Da gibt es kein Hinüber und Herüber mehr. Diese Zeit kommt, die Nacht, da niemand wirken kann. Das ist die Zeit des Antichristen. Totale Finsternis. Solange das noch nicht der Fall ist, lasst uns die Zeit nutzen, um auch den Menschen, die den Herrn Jesus noch nicht kennen, das Evangelium nahe zu bringen. Und dann, ja, dann kommt der Tag, an dem wir alle Zeit bei unserem Herrn sein werden. Alle Zeit. Ich will keinen Erzengel beneiden, sagt Spurgeon in seiner ihm eigenen Art. Ich will keinen Erzengel beneiden. Alle Zeit beim Herrn sein, das ist meine schönste Vorstellung vom Himmel. Nicht die goldenen Harfen, nicht die unverweltlichen Kronen, nicht das unverhüllte Licht ist für mich Herrlichkeit. Das sind Zugaben, ihr Lieben. Das macht die Herrlichkeit des Himmels letztlich nicht aus. Ja. Sondern Jesus selber mit mir in herzlicher Gemeinschaft vereint. Amen. Wir wollen noch beten. Ja, lieber Vater im Himmel, dein lieber Sohn, was haben wir an ihm? Alles haben wir an ihm, deinem lieben Sohn. Alles hast du uns in ihm geschenkt. Er ist das Licht der Welt. Du hast unsere Augen geöffnet für seine Herrlichkeit und damit für deine Herrlichkeit, Vater im Himmel. Hab Dank für deinen Heiligen Geist, der uns immer wieder innerlich erleuchtet durch dein Wort. Hab Dank für diese Advents- und Weihnachtszeit. Gib Gnade, dass in ihr noch Menschen zum lebendigen Glauben an dich kommen. Amen.